Frankfurter Buchmesse, dem Ehrengast China. Die Frankfurter Buchmesse ist am 18. Oktober zu Ende gegangen und circa zwei Tage nach am 20. Oktober kamen dann die ersten Pressemeldungen, die dann, wie zum Beispiel in der FAZ hießen, geopferter Bauer. Das Ergebnis dieser Buchmesse steht dort, sind zwei Aufstiege und ein Abstieg. Zu den Aufsteigern gehören die aus dem Nichts an die Spitze der Hitliste chinesischer Regimekritiker aufgeschossenen Autoren Billing, ein in Boston lebender Dichter, den ich hier auch im September im Radio hatte, der sozusagen tatsächlich bisher relativ unbekannt gewesen ist, und Tai Jing, Umweltaktivistin und Adoptivtochter des ehemaligen chinesischen Staatspräsidenten Jianqing. Die beiden sind kritisch, freilich, allerdings kaum kritischer als viele Intellektuelle in China, selbst innerhalb staatlicher Institutionen. Sie fordern Publikationsfreiheit und sie fordern, beziehungsweise sie waren gegen die zwischenzeitliche Ausladung. Und diese Ausladung, die auf dem Symposium der Buchmesse im September stattgefunden hat, führte eben dazu, dass der Leiter des Internationalen Forums, Peter Ripken, jetzt eben von der Buchmesse entlassen wurde. Am letzten Abend der Buchmesse, so behaupten nun beide Dissidenten, habe sich dieser Skandal wiederholt. Sie seien seit langem eingeladen gewesen, auf dem Verlegerempfang des Auswärtigen Amts eine Rede zu halten. Billing sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, der FAZ, erst 2 Tage zuvor habe Ripkem ihm mit dem Hinweis abgesagt, das Auswärtige Amt wünsche überhaupt keine Ansprachen, nur um dann eine Inderin reden zu lassen. Beijing habe erst gar unmittelbar vor der Veranstaltung Redeverbot erhalten. Dazu sagte Ripken, dass diese beiden eine blühende Fantasie haben und es hätte nie eine Einladung gegeben, lediglich vor Wochen einmal eine Vielleicht-Überlegung in einer E-Mail. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts stützt Ripkens Darstellung. Dass Ripken dann trotzdem, trotz dieser vielen Missverständnisse, jetzt entlassen wurde, ist natürlich auch eine offene Frage. Und als ich ihn vor 3 Wochen gesprochen hatte, hatte er das auch nur angedeutet, dass er diesen Posten aufgeben will. Aber im Grunde sei das auch eine falsche Pressemeldung der Frankfurter Rundschau gewesen. Und das sei sozusagen ein aufgebauschter Pseudoskandal, in den dann plötzlich diese Mitteilung der Buchmesse kam, dass Ripken eben nicht mehr für die Buchmesse tätig sein wird. Dazu sagt die FAZ, das rieche eben nach Bauernopfer. Auf der Buchmesse konnte ich einige Interviews führen und um dieses Gastland, diese Buchmesse, die mit dem Gastland sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellte, ja, sozusagen um damit anzufangen, möchte ich eigentlich erst mit ein Interview mit einem Agenten bringen, der zum Schluss dann gar nicht wusste, dass China Gastland war auf dieser Buchmesse. Und ja, das nur als Auftakt. Und jetzt kommt eben das Interview mit Peter Miller und danach noch mehr zu dem Thema Gastland China.
Since when do you attend the book fair? So how did you come into the world of books? How could you remember the time?
Yes, I came to the Frankfurt Book Fair in 1978 for the first time. So I've been coming here off and on for 31 years. I've sold over 1,000 books in the United States and globally, and we do a lot of business in the foreign markets. The two recent books that I've placed in Germany are the Christmas Cookie Club, the Christmas Cookie Club with Marion von Schroeder, Ostein List, and also Der Kompass with Mensana, which is a division of Drömerkanaler. And I've done business with many, many German publishers: Bertelsmann, Goldmann, Bastei-Lübbe Verlag, Heine Verlag, Hugendubel, and Drömerkanaler, Welwelt, lots of different German publishers.
Yeah. All right. You are also a literature agent?
I call myself an intellectual property developer, and I run 3 companies. PMA, Literary and Film Management, is my management company.
Yeah.
Millennium Lion Incorporated is my film production company.
Yeah.
I have 17 films in development at the moment, including 1906, which is a $200 million movie. Produced by Warner Brothers and Disney. It's being directed by Brad Bird. It'll be his first live-action movie. His last movie was called Ratatouille. It won an Academy Award. And I have about 50 more movies I want to make. So I'm actively involved in the development of motion pictures.
Yeah.
And the third company is I co-own a publishing company called The Story Plant, thestoryplant.com. And we publish books designed to be movies.
Books designed to be movies.
Movies. That's my specialty. I represent books, and then I sell the movie rights.
Yeah.
I've made 150 movie deals, and then I work with developing the books into movies.
Yeah. Wow. So
I'm very busy. I go to Los Angeles all the time. I'm based in New York, and I travel to Los Angeles every month.
Yeah. So what kind of books do you prefer or to become a movie?
On the spice rack of life, variety is next to oregano.
Yeah.
I'm eclectic. I prefer to be involved with projects that are about being the change that we want to see in the world. That's what Gandhi said. Be the change that we want to see in the world. So I'm involved in a lot of transformational books. And one of the Compass, we've sold all around the world, 14 countries, including the Dromer Kanalar. The Element has been sold just recently to Bertelsmann, to Arcana, a division run by Gerhard Riemann. He published The Secret. So I represent The Element, The Compass, and now I represent The Gift, which is a major new movie. It's a film directed by Damien, produced, written, and directed by Damien Lichtenstein. And he is a Los Angeles-based filmmaker. And the book is being written. The movie has the Dalai Lama in it. Michael Beckwith, Jack Canfield, Mark Victor Hansen. And it's a book about the gift that we all have, the gift of life, to celebrate life. What kind of world do we want to live in? It asks that question. And I think we all want to live in a better world.
Transformational
properties to me mean books that are about being and affecting change to make the world and yourself a better person and the world a better place. So Gandhi said, be the change you want to see in the world. So if you could be change that you wanted to see in the world, you would be an angel. You would flap your wings and you would make everybody happy. Happier.
Yeah. So when you go next year to Shanghai, there is the Expo. Expo is the World Exhibition. And they have the slogan, better world, better life, better city, better life. So they play with that idea very much.
Better words, better life?
To make the city a better city. So better city, better life, better, something like this. So they want to make it better for the people living in Shanghai. So they make green areas and stuff like that. So, yeah, what are your plans to go?
Well, I want to go to Taipei to see my friend Rex when in China. I'm working with another Chinese conglomerate that's going to be entering the U.S. market. I don't know whether I'm going. What dates are there's the Taipei Book Fair at the end of February, right? When is it?
It should be the beginning of February.
Could you? Oh, if you could email me, did I give you my card?
Yes.
When that is, I want to see if I can do that.
Yeah.
Because I have to go to China and some other business.
Yeah.
Shanghai, Hong Kong, and Taipei.
Isn't it Shanghai also?
Did you ever go?
Yeah, end of October.
You want me to go there? Better make sure.
Okay. Yeah. So, and now, how did you come since 78 to the fact that this book? What is now your, how China is presented here on the book fair?
How China is?
Presented as guest of honor?
China is the guest of honor this year?
Yeah.
Oh, I didn't even know that. Oh. Oh.
Oh, come on.
Oh, I'm sorry. I've been selling lots of books in China.
Yeah.
I work with the Big Apple agency. They have a very good team. They just sold The Element in China, The Compass in China, Strategic Acceleration, The Christmas Cookie Club.
Yeah.
Lots of my books have been sold in China. And some are available for Taiwan.
Yeah.
I've been selling the books for China for years. It seems like it's getting better. I mean, for example, The Element, we just got a $41,000 advance for in Taipei. That's a lot of money.
Yeah.
It used to be that Chinese publishers would pay $3,500 or something.
Yeah.
From American business point of view, it appears as if it's getting better. It used to be that the Chinese pirated books and didn't pay royalties, but now they appear to be doing that.
Yeah.
I mean, if I do business with a German publisher, I get a royalty statement every year or biannually. They're on it. So there was a lot of piracy in China. Yeah. Yeah. So if you were an author, you wouldn't want your book to be pirated in China because you would survive because of the royalties you earn.
Yeah. So how is this functioning then? You use the books or do you let them print in China?
We sell them the rights to translate the English edition into Chinese.
Yeah. I still, I mean, I am not. I'm not a right seller. I'm because I don't. I'm not so in the market. But could you explain how you sell rights? What is part of that?
What I do is I develop, I try to represent properties that I can sell in the U.S., then sell in the foreign market, and then sell to Hollywood as a movie. So it used to be that everything was done through the mail, and then fax, and then the internet. And the Frankfurt Book Fair, and the London Book Fair, and the Book Expo. But all the major foreign publishers have U.S. publishing scouts. And those scouts talk to all the literary agents and publishers about the new books that are coming out, and then report to their publisher, and then they ascertain whether or not they want to bid. For example, when I was selling the Christmas Cookie Club, five major German publishers contacted me, and they all wanted it. And, you know, it's about the advance and royalties and commitment. I'm sorry, if you go to the Ulstein booth, you can see the book. It's all over. Their Christmas Cookie Club.
They did buy the rights.
They bought the rights, and they published it very quickly. So I sell rights to books all around the world.
Yeah, so the right is, that is then a special contract that they can do.
It's called a subsidiary rights license, whereby I individually license the rights to publish a book in a certain country, territory, usually for 5, 7, or 9 years.
Had a book, or have you ever been interested in a book that you then didn't get because of different reasons? Or have you been interested in a book ever that you then didn't get to publish it?
Oh yes. You mean, was I interested in representing an author who went with? Yes, many times. Sometimes you win, sometimes you lose.
Okay. Yeah.
Thank you very well.
Ja, das war das Gespräch mit Peter Miller aus New York, ein Agent in dem Sinne, ein Buchagent. Ja, und das als Aufhänger dafür, dass er nicht wusste, dass China Gastland ist auf der Buchmesse, aber er handelt mit China, mit Büchern in China und ja, und das Christmas Cookie Book ist auf jeden Fall, enthält auf jeden Fall sehr, sehr schöne Rezepte für Christmas Cookies. Und die sind wirklich köstlich. Jetzt geht es weiter, und zwar mit einem Interview mit Rex Hao aus Taipei. Und zwar hat Rex Hao ein Programm entwickelt, mit dem man Chinesisch lernen kann. Das Programm wird wahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen und es wird erscheinen im Locus Verlag in Taipei. Auf jeden Fall kann man dann dort dieses Programm auch erhalten und mit ihm habe ich das Programm getestet, um eben auch Chinesisch zu lernen. Und das hat wirklich sehr gut geklappt. Und darauf werden wir jetzt erst eingehen, bevor wir dann wieder zu dem Schwerpunkt Gastland China kommen. Und nach diesem Interview gibt es auch das Gespräch mit Peter Weithaas, der langjähriger Chef der Buchmesse gewesen ist.
I've been thinking about how to introduce a new way to learn Chinese to the Westerners, because there is a common mistake that Westerners learn Chinese, it's very easy for them to skip learning the character part, because the Chinese characters seems like very complex for the Westerners. And also, many people take the characters as the same as alphabet.
Yeah.
But actually, they are not. The characters are not. Most of the Chinese characters are the words themselves already.
Yeah.
But the secret of the Chinese is even each character has its own meaning. Mm-hmm. When different characters combine together, there will be a new meaning.
Yeah.
So just important for us to know Chinese, how to combine these words, in which kind of order, which character when it's behind the one or in front of one or behind one. That's quite important of the combination.
Yeah.
So when I'm keep on thinking this, and then it suddenly came to me that I should just go back to the core concept of the Chinese. That is, the Chinese is a block character language.
Yeah.
That means each word, each character is just written in a square shape, not like English or German. Some words are very short, some words are very long. But
yeah.
Every Chinese character is like a block. So it's called it's a block character.
You mean it's cubes or?
The shape of each character is always a square one.
Yeah.
It's always not like the words in the Western language, sometimes a very long word with many alphabets, and sometimes only like I, it's only one I.
Yeah.
So, but the Chinese is always the same length, same height. It's called block characters. Right, so that's the basic concept. So it suddenly came up to me that since it's called block characters, I should do it in a block form. So the cubes just pop out in my mind. So I decided to design this cube with six different faces, because each cube, there are six faces, right?
Yeah.
So one side is the simplified Chinese character, and one side is a complex Chinese character, and also one side for English meaning, and one side for the pinyin, the pronunciation of this character. And also we designed a very special barcode for this character.
Yeah.
It will be interactive to the computer.
Yeah.
So if we present this cube under the webcam and with our software program, then this cube, the barcode, will be interactive with the computer, like what you see.
Yeah.
Yeah, you want one?
It's okay. Is it okay? So,
yeah.
And how many characters?
there are tens of thousands of Chinese characters.
Yeah.
But in the old times, I mean, about 100 years ago, at that time, before that time, the Chinese used to learn 1,000 characters for a child. Then he means he knows how to read, he can do writing, everything. So 1,000 characters will be enough for even in the old times. But nowadays, actually, according to the statistics, only 200 Chinese characters will be covered about 80% of the daily usage. So it's only 200. And our design is to, we can start from 100 characters.
Yeah.
So even 100 characters, it can cover almost 50% of the daily usages.
Yeah.
So it's 100 is not that big amount.
Yeah.
And also we divided these 100 characters into 10 units.
Yeah.
That means 10 characters in each unit.
Yeah.
So what I'm going to show you is that this how do these 10 characters do.
Yeah. Voila. So the cubes, you put the cube with the barcode under the camera.
Yeah.
The program is
when you put the cube under the webcam and with the barcode side facing up.
Yeah,
with the barcode up, facing up, and then there is a menu on the right side of the screen.
Yeah.
So you can choose first which one do you want to learn. It's a traditional Chinese or simplified Chinese. If you choose simplified, it looks like this.
Yeah.
If you choose traditional one, it looks like this. So first of all, you choose which one you want to learn.
Okay.
And then there is this radical function.
Yeah.
You can see there is a red part of this character. What does this radical mean? The radical means the most important component of this character. That means the root of this character. For instance, in this xie, this red part, actually the meaning is talk. So, talk, yeah.
Wow.
So, its meaning is to thank you, to thank. But
thank you.
Yeah, but with the radical, the most important component of this character is yan, the meaning is talk. So
yan.
The radical of this word is this one, the red part. Then when you see another word, another character with the same root, with the same radical, then you know, even you don't know the meaning of the other one, but still you can imagine that, oh, this must be a word, this must be a character related to something with talking.
Yeah. Okay. And what is happening?
I show you this first. Yeah, yeah. And then next to the radical, there's a pronunciation function.
Yeah.
Yeah. If you push it, you
can you push it again? Xie. Xie.
Yeah. Xie.
Xie.
Yeah. And also there is a stroke order function below. How do you write? Teach you how do you write stroke by stroke?
Yeah.
Either in.
So then you must also try to look and to make strokes.
Yeah, yeah, yeah. Because it's very important to learn Chinese to write. You have to learn how to write.
Yeah.
When you learn how to write, then all the meaning, all the pronunciation will come up together to you.
Yeah.
Yeah. So don't be afraid of the complexity of the writing.
Yeah.
Anyway, so that's why we designed this stroke order function.
Yeah.
If you learn the strokes by stroke with this function, they'll be easy.
Yeah.
And then it come up the definition function. That means to thank.
Yeah.
Okay, so this is you can use this menu bar to learn this cube. Also, you can use this tutor.
Yeah.
They are the tutors cubes like this tutor cubes. Yeah. So like this one, he's the pronunciation tutor.
Yeah.
So if you put this.
Yeah.
he will teach you. So you don't have to push the button on the menu bar. All you have to do is only to put this pronunciation. Cube, tutor cube, beside it, then you will see xie. And also like this, this is the octopus shape. But it's also the tutor of shock order. So if you put this beside it, So you don't, you teach you how to write.
And who did this figures on the cube? Was it also your idea to mix tutors?
We have talked to our colleagues, the designers, to. He designed this octopus and all the models. So the most important thing is to know how to combine these Chinese word characters into different words and meanings.
Yeah.
So you can see that, for instance, this is good. Just a minute. Okay. This is you. So you can see that from the screen that these two characters, one means you and one means good independently. But so as I told you that we have to learn how to combine different characters into different words. So let's see if you put this how means good beside you. So English you and good plus together, you plus good. What's the meaning would it be? Have a guess.
You good?
You.
The meaning of you good, maybe it's something like I'm well or...
You see.
Good day?
You and good put together, then you see.
How do you do?
How do you do?
So in Chinese, it's only...
Ni hao.
Ni hao is not only good day, it's also...
Are you
good?
Just say, how do you do?
Okay.
If you can say to...
You say ni hao ma.
Ni hao ma is like sort of how are you doing? When you say ni hao, and when someone says ni hao to you, the only thing you have to reply is that you just reply ni hao. So just like how do you do? But if you are asking, if someone is asking you ni hao ma, then you have to answer 我很好. That means I'm fine. So it's sort of ni hao ma is sort of like how are you doing? So you have to reply I'm fine, that kind of things. But if someone says 你好, then all you have to reply is only another 你好. Okay, he says 你好, you say 你好. So that's why we translate it into how do you do? Just like someone says how do you do, and then you say how do you do.
But how do you say then hello? Hello is always also 你好.
你好, it's okay. Hello. So 你好, there are two usages. One is just to say any strangers in the street, you can say 你好, just like hello, good morning. Something like that. But it can be also said in a formal occasion that someone is going to introduce you to someone else. Then you can also say 你好. That means how do you do?
So should we test another?
So like this, good, and I like do this. So these two, one is good, how is good. And the other one, 吃. 吃 is eat. We can see. Good to eat. So have a guess. What's the meaning of these two combined together? One is good and one is to eat. 好吃.
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 Can the computer see?
Let's see.
好吃.
We'll see the meaning.
The meaning. Delicious.
Right. So one is good and one is eat. And combined together. 好吃 means
好吃. And then it's also possible to put some
you can try
together,
yeah, always you can try, but if this octopus appears up, yeah, and shake his head, means no, this is a meaningless combination, you don't have to do it.
Okay.
Yeah, so you have to try something,
yeah,
else,
yeah,
so you can put this, yeah, like you can put this is a hen. If you put behind the 好吃, still it's a meaningless combination. But if you put this way, if you put it before this 好吃, then this man can jump out. When this cube jumps out, it's meaningful.
Very
delicious. When it's meaningful, all three characters, the meaning, that because there is a balloon of each character, and if it's a meaningless combination, then all these three balloons will be shown up independently. But if it's a meaningful combination, all these three balloons will be merged into one balloon, and with the meaning in it. Very delicious.
Yeah.
So let's see. What's the pronunciation?
很好吃
very delicious.
Yeah, very nice. So Fan is hungry, or?
No. Let's see. Let's put all the others away. You can see this.
And now?
And then let's see the meaning.
Yeah.
One is similar.
Right. Yeah. Okay. Yeah.
And one is only a perfected particle. Uh-huh. We can see what's the meaning.
Yeah.
If we put this together. The octopus shown up.
Yeah.
So that means meaningless.
Oh.
犯了,
so,
meaningless.
How do you think the people learn this program?
I show you one more. Because 犯了 is meaningless.
Yeah.
But if you know that, if you try, if you put this, 吃, the one that we just used, if we put this before the 犯了, then he's jumping up.
Ah,
But also, if you put one more characters before it, like, for instance, that one, I need that one. This is I, me.
Yeah. Whoa.
I will see the definition.
I already had my meal. Wow. So we'll
and the pronunciation?
Again, please.
我吃饭了。
I had already. Yes, interesting to understand the grammar. I mean, the grammar is really different, but I think it's easy, or how would you describe the grammar?
Right. I think it's the easiest way for the Westerners to learn Chinese. Otherwise, it would be too difficult.
Yeah.
Because the Chinese is it's a very simple language, really. Because if you learn 10 words in English, you can do nothing with 10 words are just too few.
Yeah.
But if you learn 10 Chinese characters, they can be combined into almost 100 words and phrases and sentences.
Yeah.
So it's a lot of combination.
Yeah.
So Chinese is a language to be used in daily life, especially.
Yeah.
It's when you use this language, and when you try to do the combination all the way yourself, then you will learn the rule.
Okay.
Very nice.
Try to make new combinations, and in the sense you can see how it works.
And it's a 24-hour teacher. He won't say, "Hey, you stupid." He never say that. Yeah, he will be so patient to teach you every time if you do the combination over and over again.
And when will this program come on the market?
At the beginning of next year. At this Frankfurt Book Fair, we just announced the beta version.
And the title is Chinese Cubes.
Chinese Cubes. So you can go to our website, ChineseCubes.com, to get the newest information.
And then you can also test the program? No.
Yeah, we have. You can apply. For being a beta version user. If you send the email to us. Then we'll pick up the first 200 people to be the next beta version. Then
das war Rex Hau von Lucas Verlag über das Programm Chinese Cubes. Und unter Chinese.cubes.com findet man eben die Informationen zu diesem Programm, das wirklich sehr hilfreich ist, um Chinesisch zu lernen, durch die Kombination dieser Cubes mit einer Kamera und mit Programmen. Okay, jetzt geht's gleich weiter. Und zwar mit dem Gespräch mit Peter Weithaas, der über seine Zeit als Buchmessendirektor berichtet. 2000 hat er sozusagen aufgehört und angefangen hat er... ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, 75. und das Buch, das er geschrieben hat, heißt Und kam in die Welt der Büchermessen, Büchermenschen, erschienen bei CH Links Verlag. Und damit geht es jetzt gleich weiter. Meant to be. Voilà. Herr Weithaas, Sie beschreiben zu Beginn Ihres Buches und kam in die Welt der Büchermenschen eine Ausschlusserfahrung. Wie hat sich diese Ausschlusserfahrung dann ausgewirkt auf den weiteren Verlauf Ihrer Karriere und wie hat sich der Lebenslauf entwickelt?
Naja, ich bin vor dem Krieg geboren, 1938, und war nach dem Krieg in diesen fürchterlichen 50er Jahren bewusst geworden. Und es war mir nicht möglich in dieser Zeit als junger Mensch, da ist man ja sowieso etwas radikaler, mich mit in diese Gesellschaft zu integrieren, weil ich immer sah, was diese Deutschen gemacht haben im Krieg, vor allen Dingen die Älteren. Also ich hatte Angst, Straßenbahn zu fahren, weil ich den Leuten zu nahe kam. Und dann bin ich also auch nach langen Auseinandersetzungen natürlich mit dem Vater und mit den Lehrern in der Schule und mit dem Pfarrer in der Kirche, bin ich mit 14 Jahren zu Hause weggelaufen. Und bin dann erstmal 5 Jahre durch Europa getrennt, so als Hippie, bis ich dann merkte, das ist auch nicht mein Stil und meine Welt. Und dann bin ich zurückgekehrt in die Gesellschaft wieder und habe noch die Schule nachgemacht, dann Lehren und so weiter. Also es war immer ein Ringen um die Gemeinschaft, der ich angehören wollte. Und auch nicht angehören wollte. Also dieses Spiel von dem Ausgeschlossensein am Anfang meiner Kindheit, da wiederholte sich immer wieder im Wechsel mit einem Individualismus, den ich natürlich auch da entwickelt hatte, der wiederum diesen Gemeinschaften widersprach. Und dieser Konflikt hat mich eigentlich durch die ganze Lebenszeit begleitet und hat auch, war auch sehr produktiv, hat auch sehr viel positive Dinge hervorgebracht.
Ja, Sie beschreiben dann auch, dass Sie eben die Büchermenschen kennengelernt haben. Worin zeichnen sich die Büchermenschen aus? Aus Ihrer Sicht, und wie hat das dann
es ist eine Menschenrasse, muss ich sagen. Eine eigene, nicht nur, dass sie Bücher produzieren, Bücher vertreiben, Bücher lesen, Bücher schreiben, sondern es ist ein Lebensstil auch, den ich das erste Mal erlebt habe, als ich 1967 auf diese Frankfurter Buchmesse kam und voller Erstaunen feststellte, dass diese Menschen hier, so bunt sie auch waren, denn sie sprachen auch viele verschiedene Sprachen, doch im Grunde genommen eine Sprache sprachen, der Büchermenschen, die Kommunikation untereinander. Es sind auch Menschen, die offen sind, die suchen im Leben, die auch gerne essen und gerne trinken. Also unsere Taxifahrer hier in Frankfurt zum Beispiel lieben die Buchmesse, weil die kein Publikum, wir haben ja viele Messen hier, der anderen Messen, nutzt so gerne Taxis und gibt Trinkgelder und fährt zu Restaurants und so weiter, wie unsere Büchermenschen hier von der Messe. Also man könnte da viel sagen, um das mal deutlich zu machen, aber es ist ein bestimmter Menschenschlag. Und ich habe es gemerkt, als ich im Jahr 2000 mich zurückzog von der Buchmesse. Ja. Da draußen leben ganz andere Menschen. Ja. Wobei, es sind nicht nur Gutmenschen, die Büchermenschen. Die sind genauso wie alle Menschen. Sie kämpfen, sie sind manchmal böse, sie sind schwierig. Schwierig sind sie sowieso, sobald sie sehr sensibel sind oft. Aber ich zähle mich dazu und ich möchte dazu gehören. Und das ist eigentlich die Gemeinschaft, die ich dann später immer wieder gesucht habe.
Ja, Sie sind, das war, ich glaube, 76, als Sie dann Direktor der Buchmesse geworden sind.
Also 73 genannt worden, aber 75 habe ich meine erste eigene Messe gemacht, ja.
Ja, und Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, dass es im Grunde erst sehr schwierig war, wenn Sie Ausstellungen geplant haben, tatsächlich das Ausland für Deutschland auch zu gewinnen. Das hatte dann auch noch mit der Nachkriegssituation eigentlich zu tun.
Ja, das habe ich ja dann in meiner Tremperzeit, in meiner Wanderzeit quasi sehr stark gespürt, als ich zum Beispiel in Dänemark Produktionsleiter einer Buchbinderei wurde. Da am ersten Morgen, als ich in die Werkstatt kam, standen die Leute neben ihren Maschinen, schlugen die Hacken zusammen und schrien Heil Hitler. Ja? Solche Erlebnisse hat man natürlich immer wieder gehabt. Und wir jungen Deutschen nach dem Kriege, wir hatten auch ein tiefes Schuldgefühl, mit dem wir fertig werden mussten, obwohl wir nicht richtig wussten, wofür wir schuldig waren, weil das waren ja andere, das waren ja nicht wir persönlich, aber eben als Deutsche gehörte man dieser Gemeinschaft von Himmler und Eichmann und so weiter an, und das musste man auch erstmal annehmen, um das zu überwinden. Ja? Als junge Leute haben wir uns natürlich immer dagegen gewehrt. Wir haben damit nichts zu tun, aber so geht das nicht. Ne?
Chinese
als Sie Direktor geworden sind, haben Sie auch versucht, verschiedene Reformen im Grunde der Buchmesse zu durchzusetzen. Und das stieß dann wohl auch auf Schwierigkeiten. Oder wie war die Situation, als Sie...
Ja, erstens mal war ich noch ziemlich jung und so ein Posten, das ist ein Weltposten hier, der Direktor dieser Buchmesse zu sein, hat natürlich auch viele Neider und Konkurrenten. Da war viel Kampf, bis man sich mal durchsetzte. Nicht? Und dann, man hatte mich eigentlich ausgewählt, weil man glaubte, ich könnte mit den Studenten, das war ja 68 und folgende, ich könnte mit den Studenten besser umgehen und wenn ich das geschafft hätte und da Ruhe geschafft hätte, dann würde man jemand anders nehmen. Also den jungen Mann, den können wir schon steuern. Aber da, das ist natürlich von deren Konzept her schiefgegangen, denn ich habe diese Aufgabe sehr ernst genommen von Anfang an. Und ich fand auch, dass die Studenten eine Publikumsgruppe waren, die als erster Mal die Inhalte ansprachen. Vorher war das eine Verkaufsmesse für Buchhändler und für Verleger. Und da ging es eigentlich mehr um das äußerliche Verkaufen und Kaufen. Es war auch schon ein bisschen rechte Messe, aber die Inhalte spielten noch keine Rolle. Das waren erst die Studenten, die da reingingen in den Stand, guckten, was ist denn das für ein faschistischer Dreck, weg. Ja? Und antifeministisch, weg. Und als die weg waren, war eine neue Beteiligungsgruppe erwachsen. Denn die Presse, die Öffentlichkeit interessierte sich für die Studenten viel mehr als für diesen Handel hier. Und wir hatten 68 noch 300 Journalisten akkreditiert, 72 waren es schon über 1000, 75 waren es 5000, heute sind es 11.000. Und dann war diese Presse da und dann waren die Studenten weg. Ja? Und dann, ja. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat die Presse dann sehr negativ reagiert auf das, was hier abging, nämlich das Geschäft. Eine Messe ist immer ein Geschäftseinheit, nicht? Und sagte, naja, da können wir uns ja auch eine Seifenmesse angucken oder Fische, die hier verkauft werden. Das hat nichts mehr mit Kultur zu tun. Und zur gleichen Zeit kam dann eben auch dieser Marketing-gemachten Bestsellerlisten auf, Muhammad Ali, I'm the Greatest und Beckenbauer und wie sie alle hießen, Hildegard Knef, Der geschenkte Gaul, das waren alles Bücher, die zum ersten Mal hier in Deutschland jedenfalls, das kam ja von Amerika, mit sehr viel Marketinggeld gepowert worden, gepusht worden und dann diese sogenannten Bestseller Abgaben. Nicht? Und all das kam zusammen, dass die Presse die Messe sehr negativ bewertete. Da hat man dann bei uns im Aufsichtsrat diskutiert, ob man die Presse ausschließen soll, nicht? Mit dem Argument, man muss sich nur mal die Physiognomien hinter den Kameras angucken, dann weiß man, mit was für Menschen man es zu tun hat. So zynisch, nicht? Und ich habe dann gesagt, nee, wir müssen im Gegenteil, wir müssen die Presse als einen integralen Teil der Messe ansehen und mit hereinziehen und wir müssen ihnen Dinge bereitlegen, denn diese Talking Heads im Fernsehen auch, das war alles nicht sehr beliebt und die wollten Inhalte haben. Und das war die Stunde, als ich mit den Gastländern anfing. Lateinamerikanische Literatur 1976 war das erste. Und das ging auf. Ja. Die Presse stürzte sich auf die und die lateinamerikanischen Autoren, man kannte die alle nicht in Europa, wie Cortázar oder Vargas Llosa oder Rulfo, Juan Rulfo, und wie sie alle hießen, Garcia Marquez natürlich, die haben dann die Messe verändert, indem sie die Aufmerksamkeit auf die Inhalte gelenkt haben. Das Geschäft ging nach wie vor weiter, das rechte Geschäft vor allen Dingen, nicht? Aber man konnte sich öffentlich und das Publikum konnte sich mit Inhalten auseinandersetzen. Und das war eigentlich das Neue an dieser Messe. Und das hat erst sehr viel Feindschaft erzeugt, auch der macht unsere schöne Messe kaputt, will da so ein Zauber machen und Feuerwerke ablassen und so weiter. Das hat gar nicht gestört, im Gegenteil. Wir haben ja immer danach die Beteiligten an der Messe gefragt, wie die Geschäftserfolge waren. Und das ist von sehr gut und gut um 13 Punkte nach oben gesprungen. Da merkte man eben auch, wie emotional so eine Messe ist, nicht? Ich war überzeugt, dass in diesem Jahr nicht mehr Geschäfte gemacht wurden, aber die Leute beurteilten sich selbst besser und anders. Und dann sind wir weitergegangen, haben Kind und Buch gemacht, auch ein bisschen progressiv definiert, das Kind als Minorität in der Gesellschaft, nicht? Das Kind hat ein Recht auf Wahrheit und so weiter. Und das kam auch sehr gut an. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung gemacht. Da haben wir 750 Kinderbücher aufgekauft und die von 6 Wissenschaftlern untersuchen lassen nach den Rassismen. Und das war furchtbar, was da drin vorkam. Ja? Angefangen von den 10 kleinen Negerlein mit den Knochen im Kopf bis zu dem Indianer Freitag bei Robinson Crusoe. Nicht? Es war gar kein Bewusstsein dafür da. Danach hat es Seminare und Workshops gegeben über dieses Thema und man hat das aufgearbeitet. Also da sieht man auch, wie so eine Buchmesse die Dinge weiter bewegen kann. Da kam Afrika, da wurde natürlich fürchterlich protestiert, weil das Apartheid Südafrika auch Aussteller war. Ich konnte keinen ausschließen hier. Das war ja das Gesetz der Messe. Und dann kam auch später diese Rushdie-Affäre, die Fatwa. Also wir sind in alle diese Entwicklungen reingezogen worden und meine Bücher, die beschreiben eben diese ganzen aufgeregten und spannenden Ereignisse auch. Man war als der im Mittelpunkt stehende und Verursacher natürlich immer fürchterlich unter Druck von allen Seiten. Da habe ich auch jetzt meinen Nachfolger Jürgen Boos ein bisschen unter die Schultern gegriffen, denn das ist es. Wir müssen sowas aushalten. Wir können nicht immer alles hundertprozentig lösen. Man kommt garantiert unter die Räder da in dieser Position, weil man zwischen so vielen unterschiedlichen Interessensgruppierungen da agieren muss.
Ja, Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, dass China ab 1957 gar nicht mehr an der Messe teilgenommen hat, aufgrund von, weil Taiwan eben einen Stand hatte. Aber ab wann?
Sie haben da ihre Kulturrevolution gehabt und all die Schwierigkeiten in China. Da sind sie nicht gekommen, aber 1975 oder 74 schon haben sie signalisiert, sie würden gerne wieder kommen, aber nur, wenn wir Taiwan ausschließen. Und das war natürlich etwas, was an unsere inneren Gesetze ging, und das war unmöglich. Und da bin ich eben nach China gereist, das beschreibe ich hier in dem Buch auch, und habe eine wunderschöne, pragmatische Lösung gefunden, dass nämlich die beiden China teilnehmen, Chiang Kai-sheks, China, war damals der Auffassung, dass sie die eigentlichen Chinesen sind. Und das Rot-China war sowieso der Überzeugung, naja, braucht es auch nicht zu sein, sie waren ja das China. Ne? Und ich habe sie dazu gebracht, dass beide unter China im Katalog firmierten. Und ihren Staatsnamen, People's Republic, also Volksrepublik, und Republic, ROC, wegließen. Und sie durften auch keine Fahnen zeigen hier. Ja? Und unter den Bedingungen haben die in einer Halle dann gemeinsam ausgestellt. Und das ging 25 Jahre so, bis vor ein paar Jahren, da hat einer meiner Nachfolger abgeschafft, ja, diese Regelung.
Ach so, aber jetzt sind sie in Taiwan.
Ja, die waren nur jetzt schon lange Aussteller und hier nehmen wir auch teil. Aber es wurde wieder diskutiert jetzt. Die Chinesen wollten, dass Taiwan unter Taiwan-China ausstellt. Das wollten jetzt nur die Taiwanesen nicht, die wollten Taiwan. Und wir haben dann so eine Lösung gefunden, Taiwan Publisher. Also man kann immer auch in diesen politischen Dingen, ich habe das auch in der Sowjetunion oft durchgespielt, irgendwelche pragmatischen, praktischen Lösungen finden, die auch dann die Bürokraten und Kader anerkennen können. Und das ist eben auch die Aufgabe eines Leiters dieser Institution hier.
Ja, hat denn dann das Symposium Wahrnehmung und Wirklichkeit von China, das eben diesen Skandal ausgelöst hat mit Beiling und Daqing, die teilnehmen sollten, ausgeladen wurden, also hat, war das dann das, der richtige Weg, der da gegangen wurde?
Ich finde ja. Es hat genau gezeigt, was hier los ist. Also natürlich hat Boos es geschafft, erstmal die Chinesen hierher zu bringen. Das habe ich damals nicht geschafft. Ich habe auch schon angefangen. Meine zwei Nachfolger dann nicht. Er hat es geschafft. Das ist schon mal für die Buchmesse wirklich eine tolle Lösung gewesen, dass die hier kam. Das ist ja auch eine teure Angelegenheit, solche eine Selbstdarstellung. Die Chinesen alleine bezahlen 5 Millionen Euro dafür, um ihre Hunderten von Autoren hier rüberzubringen und Verleger rüberzubringen. Und Sponsoren von außen haben nochmal so 5 Millionen da investiert, also 10 Millionen Euro. Das ist nicht nur ein Spaß, sondern eine geschäftliche Grundlage. Die Chinesen bestehen natürlich darauf, von Anfang an, da müssen Verträge gemacht werden, dass man nur das eben macht, was sie für richtig halten. Und das zeigt, was sie für richtig halten. Das können wir nicht akzeptieren. Wir haben auch, wie ich sagte, die Uiguren und die Tibetaner hier mit eigenen Ständen oder Ausstellungen auf dem Gelände oder vor dem Gelände. Und das ist ja das, was Frankfurt anbietet, diese Diskussion. Wir stellen das bereit, die Plattform. Und dann sollen alle gesellschaftlichen Kräfte sich hier damit auseinandersetzen. Worauf wir nur achten müssen, ist, dass es nicht ausartet in körperliche Gewalt. Aber mit Worten darf und soll gekämpft werden. Und das ist eben auch da in dem Symposium passiert. Erst einmal haben natürlich die Chinesen unheimlich gedrückt. Da hat man geglaubt, man müsste die beiden ausladen. Dann sind sie aber durch die Intervention vom Fanclub und auch Frankfurt hat da natürlich mitgeholfen, sind sie wiedergekommen. Und dann hat Boos sie eingeladen, auf dem Podium ihr Statement zu geben, ja, zu der Sache. Das konnte er nicht mit den Chinesen abstimmen, dann hätte das ganze Symposium nicht stattgefunden.
Also ich darf noch nicht fragen.
nicht mehr im Programm, ne? Das war eben diese Vorphase. Aber er hat sie auf das Podium gebeten, ohne den Chinesen irgendwas zu sagen. Und musste sich dann danach, das ist auch seine Aufgabe und seine Rolle als Gastgeber, und weil er ja auch die Verträge zwischen den beiden verletzt hatte, musste er sich öffentlich entschuldigen, und das hat die Presse ihm sehr übel genommen. Das sind ja nur keine Verbrecher, sondern das sind Kollegen, das sind auch viele Autoren, die nicht so offen Dissidenten sind. Also man kann das sehen, wie das will. Ich fand Bosens Haltung, dass er dann auch da rausgetreten ist und sich entschuldigt hat, dazu gehört viel Mut, fand ich ausgezeichnet, und dass er die Spur gehalten hat, ja, und sich nicht weder von den Chinesen noch von der Öffentlichkeit in irgendeine Ecke hat drängen lassen und diese Ziele aufgegeben hat, nämlich dass China das, was sie anbieten, hier auch zu diskutieren, anzunehmen oder abzulehnen, das ist eben unsere Aufgabe als Macher, und das hat er sehr gut getan, aber dafür hat die Öffentlichkeit, dafür hat die Presse natürlich überhaupt kein Verständnis, dass man da auch mal so einen Umweg gehen muss. Ne?
Ja. Das sind wir ein Gastland, das